Gott schützt das Schwache, so wird uns Gott in der Bibel dargestellt, dass er die Schwachen sieht, sich zu den Schwachen stellt und die Schwachen nicht übersieht, sondern er tritt für sie ein. Und ich möchte uns eine Geschichte aus dem Alten Testament vorlesen, eine kurze Begebenheit, die sich nicht wirklich ertragen hat, sondern die rückblickend nochmal erzählt wird. Wir lesen es in 5. Mose, Kapitel 25, lesen wir die Verse 17 bis 19. Und hier spricht Gott zu Mose und sagt ihm, er soll zurückschauen und sich an eine gewisse Situation erinnern. 5. Mose, Kapitel 25, Verse 17 bis 19. Gedenke daran, was die Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deinen Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen, vergiss es nicht. Viele Jahre später, als Israel durch viele verschiedene Zeiten gegangen ist, durch die Zeit der Richter, und dann irgendwann, als Samuel das Volk gerichtet hat, hat das Volk einen König begehrt, spricht Gott wieder zu Samuel und greift diesen Gedanken nochmal auf. Wir lesen in 1. Samuel, Kapitel 15, Verse 1 bis 3. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen, ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. In diesen Texten wird deutlich, dass Gott zornig ist über Menschen, auch über Völker, die sich an den Schwachen vergreifen. Die Amalekiter haben sich an Israel vergriffen, aber nicht indem sie sich von vorne entgegengestellt haben und es mit den Männern aufgenommen haben, die noch Kraft hatten, mit den Soldaten, sondern sie haben gewartet und hatten Ausschau nach dem Schwachen, nach dem Müden, nach dem Matten, das, was hinten am Volk anhing und gerade so mitgekommen ist. Und das heißt in den Text aus 5. Mose 25, da heißt es, dass ihr als Volk müde wart. Das Volk an sich war schon erschöpft, war ermattet. Zudem kamen noch Menschen, die sowieso müde waren und nicht so stark bei Kräften waren, die hingen hinten an. Und das Volk der Amalekiter hat sich an diesem Schwachen vergriffen. Und diese hässliche Tat, diese gemeine Art, die Amalek hier gezeigt hat, die fordert Gott dermaßen heraus, dass er das Volk der Amalekiter richtet. Und er sagt zu Saul durch Samuel, du sollst gar nichts verschonen. Es sollen Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge und alle Besitztümer, die Amalek hat, es soll alles vernichtet werden. Bedeutet, am Ende soll man Amalek überhaupt nicht mehr gedenken. Es muss alles weg, was mit Amalek zu tun hat. Und das aus dem Grund, weil sich Amalek an das Schwache, an dem Schwachen vergriffen hat. Und hier wird die Eigenschaft Gottes so stark betont und auch so deutlich, dass Gott es hasst, wenn Menschen sich an dem Schwachen vergreifen. Und Gott schützt das Schwache. Und so wird uns Gott nicht nur im Neuen Testament, sondern vor allem auch im Alten Testament dargestellt. Und diese Art der Amalekiter beobachten wir auch heute noch. Wir wissen, dass die Zahl der Abtreibungen sehr, sehr hoch ist, weil das Kind sich nicht wehren kann. Meint man, hat man das Recht, es einfach abzutreiben. Es zu töten, auch schon im Mutterleib, weil es einfach stört. Im Luxus, in dem Leben, in dem wir jetzt stehen. Es hindert uns, das Leben zu leben, was wir eigentlich möchten. Wir möchten Wohlstand, wir möchten Luxus, wir möchten Genuss. Und wenn das Kind jetzt dazwischen kommen würde, es würde uns stören. Also wird das Kind, man erhebt sich über das Leben des Kindes und man tötet es. In einigen Ländern ist es auch legal, Sterbehilfe zu leisten bei alten Menschen. Und auch hier wird ein Gedanke deutlich, als ob kleine Kinder im Mutterleib oder alte Menschen, die schon schwächer geworden sind, als ob die weniger Wert haben als ein Mensch, der mitten im Leben steht. Was für ein Unsinn. Und Gott ist hier ganz anders. Er schützt das Schwache. Wir lesen auch im Neuen Testament in Jakobus 1, Vers 27, was ein reiner Gottesdienst ist. Ein reiner Gottesdienst ist, die Waisen und Witwen zu besuchen. Und das sollten wir in unserem Leben beherzigen. Wir müssen einen Blick haben für das Schwache, für die Menschen, die allein sind, für die Menschen, die vielleicht älter, schwach, gebrechlich sind, die nicht mehr so im Leben gefragt sind, aber Gott sagt, das ist ein reiner Gottesdienst, der mir gefällt. Es fängt bei uns schon im frühen Alter an, dass die Mehrheit sich über das Schwache hermacht. Und ich erinnere mich an meine Schulzeit zurück und genauso ist es auch. Wenn es Kinder gab in der Schulklasse, die sich nicht großartig durchsetzen konnten, die vielleicht nicht sportlich, nicht angesehen, nicht besonders hübsch, attraktiv oder sonst noch irgendetwas hatten, was Anlass gab, sich über sie herzumachen, dann hat man das getan. Und oft hat man sich auf die Seite der Mehrheit geschlagen oder gestellt. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung. Okay. Oft hat man sich in diesen Zeiten auf die Seite der Mehrheit gestellt, weil man einfach zu feige war, sich zu dem Schwachen zu stellen. Und man hat sich über das Schwache erhoben. Kinder, ich denke, das werdet ihr genauso kennen. Da hat sich, glaube ich, nichts verändert. Auch wenn man später älter wird, Jungs benutzen Mädchen, leben in einer Beziehung, wissen aber, irgendwann werde ich sie fallen lassen. Genauso umgekehrt, Mädchen spielen mit Jungs, sie hält ihn an der langen Leine, wenn ein besserer kommt, wird er fallen gelassen. Und so meint man, hat man das Recht, sich über das Schwache zu stellen. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann lasse ich den Schwachen fallen. Und das ist etwas, was Gott gar nicht gefällt. Wenn wir uns am Schwachen vergreifen, am Schwachen vergehen und die ausnutzen oder die wegschmeißen und fallen lassen, weil die einfach sich nicht wehren können oder weil wir einfach meinen, wir hätten das Recht und sind besser als die anderen. Und Gott wird dem mit Eifer nachgehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes gemacht sind. Auch die Schwachen, auch die, die sich nicht wehren können. Und Gott schützt diese Schwachen in besonderem Maße und wir müssen verstehen, dass wir einen heiligen Umgang an die Menschen auch schuldig sind. Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Er spielt keine Rolle, von wo er kommt. Und wir sind es schuldig, an den Menschen einen heiligen Umgang an den Tag zu legen. Und wenn es darum geht, schwache Menschen, starke Menschen geht, ist es wichtig zu verstehen, der Starke ist dafür da, um das Schwache zu beschützen. Das Volk Israel hat gleich bei der Gesetzgebung folgende Gebote bekommen. Und ich möchte uns diese Passage vorlesen, weil auch da wieder diese Eigenschaft Gottes sehr gut dargestellt wird. 2. Mose Kapitel 22, Vers 20 bis 26. 2. Mose Kapitel 22, ab Vers 26. Entschuldigung, ab Vers 20. So. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ihr sollt keine Witwen oder Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, so dass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. Wenn sich das Volk Israel das Recht genommen hat, sich über Waisen und Witwen zu erheben, sagt Gott, ich werde dich zu Waisen und Witwen machen. Wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer, du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Ihr Lieben, also die auch mit den Kindern, ich darf das hier kurz einwerfen. Also wenn die Kinder nicht mitmachen, die dürft auch gerne nach nebenan gehen, da wird alles übertragen, das ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. An dieser Stelle gibt Gott dem Volk Israel Gebote, wie sie sich mit dem Schwachen, mit den Fremdlingen, mit den Armen, wie sie mit denen umgehen sollen. 2. Mose Kapitel 23, Vers 6. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seinem Rechtsstreit. 2. Mose 23, Vers 9. Ihr Lieben, es ist wie in einer Familie. Da klärt man auch erst die Unannehmlichkeiten, wenn das Kind lauter wird. Dann widmet man sich wieder dem Inhalt, dem Thema zu. Ihr seid bei mir. 2. Mose Kapitel 23, Vers 9. Und bedrücke den Fremdling nicht, denn ihr wisst, wie es den Fremdlingen zumute ist, denn ihr seid Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. 2. Mose 23, Vers 10 bis 13. 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln, aber im 7. sollst du es brach liegen und ruhen lassen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Dasselbe sollst du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun. 6 Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Habt sorgfältig Acht auf alles, was ich euch befohlen habe, und die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen, sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Und in diesem Text erklärt er nochmal, selbst eure Mägde und eure Sklaven, auf die sollt ihr Acht haben, dass sie sich erholen können. Also Gott hat einen Blick für das Schwache und er hat es im Gesetz verankert, damit das Volk Israel sich daran hält. Hat das Volk Israel dieses Gebot beherzigt? In Jesaja Kapitel 3, Vers 12 bis 15 steht: Ihr habt den Elenden ausgeraubt, ihr zertretet mein Volk und unterdrückt die Elenden. In Micha Kapitel 2, Vers 1 bis 2 steht: Die Mächtigen und Reichen, die die Macht haben, üben an den Menschen Unrecht aus. Das Volk Israel hat sich nicht dran gehalten, sondern die Fürsten des Volkes, die Könige und die, die stark waren, die, die sich durchsetzen konnten, die Geld und Macht hatten, die haben sich über das Schwache, über den Elenden erhoben und haben sie misshandelt. Auch später zur Zeit Jesu hat sich da nichts verändert. Wir lesen diese Situation im Lukas-Evangelium, dass Jesus diese Situation erzählt: Ein Sünder kommt in eine Synagoge und der Zöllner, er betet laut. Und er betet und es wird berichtet, dass der Zöllner den Sünder verachtet hat und ihn benutzt hat, damit er in seiner Tat hervorgehoben wird und dasteht und glänzt. Er erhebt sich über den Zöllner und stellt ihn bloß. Weiter lesen wir, dass Kinder abgelehnt werden, als sie zu Jesus gebracht werden. Auch die Kleinen und Schwachen, man meint, sie bräuchten es nicht, auch sie werden abgelehnt. Die Ehebrecherin aus Johannes Kapitel 8 soll gesteinigt werden, wird zu Jesus gebracht und man fordert das Gesetz, dass sie auch getötet wird. Und genauso hat sich da nichts verändert zur Zeit des Alten Testamentes und es zieht sich durch bis in die Zeit Jesu. Man erhebt sich über das Schwache und meint, man hat das Recht, das Schwache niederzuhalten, zu unterdrücken, sogar zu töten. In all diesen Beispielen, die ich jetzt erwähnt habe, stellt Jesus sich aber immer auf die Seite des Schwachen. Er sagt zum Gebet des Zöllner, sagt er: Dieser wird nicht gerechtfertigt gehen, aber der Sünder, der nicht mal nach oben schauen konnte und sich auf die Brust geschlagen hat und zu Gott gebetet hat, er ist gerechtfertigt vor Gott. Als die Kinder abgelehnt wurden, hat Jesus gesagt: Nein, ich nehme sie an, sie sollen zu mir kommen. Als die Frau beim Ehebruch erwischt wurde und sie gesteinigt werden sollte, sagte: Nein, ich schenke ihr das Leben. Wenn dich keiner verurteilt, will ich es auch nicht tun. Und wir beobachten diese Art, die Gott im Alten Testament angekündigt hat, diese Eigenschaft Gottes: Ich übersehe das Schwache nicht, ich stelle mich zu den Schwachen. Genauso war es auch. Jesus hat sich zu den Schwachen gestellt. Und ob er alleine war oder nicht, er hat sich zu den Schwachen gestellt und er stand zu ihnen. Und es ist wunderbar zu wissen, dass Jesus sich der Schwachen annimmt. So wird es auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn gesagt. Der Vater sagt: Mein Sohn war tot, er war verloren. Aber er ist wieder lebendig geworden. Er ist wiedergefunden worden und Gott hat ihn gewürdigt, er hat ihn angenommen. Gott erbarmt sich über den Schwachen, über den Verlorenen und über den Elenden. Wie ist es mit Menschen, die intelligent, klug, selbstständig, stark sind, die im Leben anscheinend keine Hilfe brauchen, die sehr gut alleine klarkommen? Brauchen die keinen Gott? Ich glaube, dass jeder Mensch, der sich in das Licht Gottes stellt, dass er erkennt: Ich bin schwach. Denn dann geht es nicht mehr darum, was ich erreicht habe, was ich bin, was ich kann, woher ich komme, sondern dann geht es darum, hier habe ich es mit einem Gott zu tun, der absolut heilig und sündlos ist. Und der sieht jede Tat, jeden Gedanken, mein ganzes Leben. So wird jeder Mensch, völlig egal wie du gestrickt bist, völlig egal wie du bist, was du erreicht hast, wird jeder Mensch im Lichte Gottes erkennen müssen, dass er auch schwach ist. In der Bibel heißt es, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wir müssen darauf, das ist genau das, was Andreas auch vorher zu Beginn sagte, das Eigenlob stinkt und Gott denkt wahrscheinlich genauso. Menschen, die sich selbst erhöhen, die werden erniedrigt werden. Wir müssen auf unser Leben schauen und werden schnell feststellen, dass wir von Gott abhängig sind und seine Gnade alltäglich brauchen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott allmächtig und souverän ist und dass er wirklich alles in seiner Hand hält und diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, werden wir feststellen, dass wir nicht mal atmen können, ohne wenn Gott es will. Verstehen wir, dass wir in jeder Sekunde abhängig sind von seiner Gnade. Dass wir leben und normal atmen, das ist für uns absolut selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, sondern weil Gott es gewährt und zulässt. Dieser Gedanke, der macht uns ganz, ganz klein. Und wir stellen fest, Gott, wir können es gar nicht ermessen, wie abhängig wir von dir sind, in unserer Begrenztheit und in unserer Schwachheit. Sogar Jesus, der Schöpfer dieser Welt, hat sich Gott unterordnet und er hat es uns vorgelebt. Er kam auf die Welt und sagt immer wieder, nein, nicht ich, sondern der Vater im Himmel. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern er tut das, was der Vater ihm sagt. Ich kann nichts von mir selber aus tun. Wie ich höre, so richte ich, so sagt Jesus von sich. Und später heißt es in Philipper 2, dass Jesus sich erniedrigt hat und er war gehorsam bis zum Tod. Und weil er sich erniedrigt hat und Gott gehorsam war, deswegen hat Gott ihn erhöht. Und diese Erniedrigung, die Jesus durchgelebt hat, dass er sich unter Gott gebeugt und gestellt hat, das war seine eigentliche Stärke. Geschwister, die Schwachheit, die wir vor Gott bekennen, ist unsere eigentliche Stärke. Wenn wir verstehen, dass wir abhängig sind von Gott, von Jesus. In dieser Abhängigkeit zu Gott liegt die eigentliche Stärke, Stärke, Nein zu sagen. Stärke auch, sich nicht hetzen zu lassen. Stärke auch, sich zum Schwachen zu stellen. Da, wo Unterdrückte, wo schwache Menschen sind, sich auch dazu zu stellen. Stärke, dem Mächtigen die Stirn zu bieten, aber auch die Stärke, im privaten und persönlichen Bereich Nein zur Sünde zu sagen. Auch darin liegt die Stärke. Und in diesem Liebesverhältnis, so wie Jesus es vorgelebt hat, in dieser Abhängigkeit zwischen Sohn und Gott Vater, in diesem Liebesverhältnis stehen auch wir, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Jesus, er konnte aus diesem Liebesverhältnis nie rausgerissen werden. Er stand fest in diesem Verhältnis und das war seine Stärke. Wenn wir das verstehen, unsere Abhängigkeit zu Gott und dass wir uns in diesem Verhältnis wirklich abhängig sehen, wird das unsere Stärke sein. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 12 bis 13, er ist für die Kranken und für die Sünder gekommen, nicht für die Gerechten. Das hieße doch, dass Jesus nicht für alle Menschen gekommen ist. Denn er sagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen. Wer ist denn gerecht? Ist die Frage, wer braucht Jesus denn nicht? Und hier wird deutlich, dass Jesus darauf anspielt, wenn du dich für gerecht siehst, dann brauchst du mich auch nicht. Aber wenn du erkennst, dass du schwach bist und ein Sünder bist, dann bin ich für dich da. Und dann komme ich in dein Leben und ich werde dein Herrscher sein. Aber Jesus sagt, ich bin für das Kranke gekommen und an uns liegt es, dass wir das erkennen. Wir sind so abhängig von Gott. Dieser Gedanke, der sollte auch unser Gebetsleben durchziehen. Dass wir beten, Herr, hilf uns in unserer Hilflosigkeit. Sei uns gnädig, weil wir nichts ohne dich tun können. Das ist das, was unser Gebetsleben auch prägen sollte, auch unsere Haltung im Alltag, dass wir von Gott abhängig sind. Lasst uns von dem Herrn Jesus lernen und uns in unserer Schwachheit und unserer Begrenztheit von ihm abhängig zu sein. Manchmal denke ich, dass wir gar nicht wissen oder nachvollziehen können oder verstehen, wie es für Gott gewesen ist, seine Geschöpfe als Sünder, als gefallene Menschen wieder aufzunehmen. Die Perspektive Gottes, die können wir an dieser Stelle ja gar nicht einnehmen. Die Sünde macht den Menschen ja so hässlich, so abartig und die bringt ja Menschen dazu, das Scheußlichste in der Welt zu tun. Und Gott sagt, meinen Sohn werde ich für diese Sünde sterben lassen. Nicht nur das, sondern um das möglich zu machen, hat Jesus all diese hässlichen Sünden auf sich genommen. Und das zu verstehen, Gott, das hast du auf dich genommen, damit du den Schwachen, der sich gar nicht selbst befreien kann aus der Sünde, damit er gerettet wird. Auch jetzt, da wir mit Christus leben, haben wir es mit unseren Schwachheiten zu tun. Wir sind ja nicht frei von Sünde. Wir haben immer noch mit der Sünde, mit der Versuchung zu tun. Und Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, und damit möchte ich gerne abschließen, ich möchte uns diesen Vers vollständig lesen, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, das heißt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus sagt, ich bin immer noch schwach. Ich bin so schwach, aber das stört gar nicht. Gott will genau diese Schwachheit gebrauchen, damit er sich dadurch verherrlicht. Und je mehr wir unsere Schwachheit erkennen, ich glaube, desto mehr Raum hat Gott, um sich in unserem Leben zu entfalten. Er möchte unsere Schwachheit gebrauchen, nicht damit wir glänzen, sondern damit er verherrlicht wird. Ich wünsche uns, dass wir diesen Gedanken mitnehmen können, dass wir verstehen, unsere Schwachheit, unsere Begrenztheit, aber das soll uns nicht hindern, sondern Gott will genau dieses gebrauchen. Und so wie er es bei Paulus getan hat, will er es auch bei uns, dass er sich dadurch verherrlicht. Amen. Ich möchte gerne beten, lasst uns aufstehen dazu.